Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Herzlichen Glückwunsch, ihr seid in der richtigen Sendung. Hier ist Guerilla FM. Ein weiterer Mittwoch, eine weitere Ausgabe. Und bei uns sind wie immer unsere charmanten Gastgeber, was sage ich, Mentoren.
Petra.
Und Anthony Owen.
Und nicht zu vergessen der charmante Andi.
Dankeschön. Ja, die Guerilla Marketing Group ist damit vollzählig angetreten. Mehr über Petra und Toni erfahrt ihr unter www.guerilla.de. Diese Woche haben wir ein ganz besonderes Thema, an dem kein Gründer vorbei kann. Es geht nämlich heute mal um Misserfolge und deswegen wird ausnahmsweise der Anthony heute mal unser Misserfolgscoach. Nicht wahr, Toni?
Ja, das ist toll, oder? Wir reden mal über Misserfolge, dachte ich.
Klasse. Das heißt, erstes Thema Schwarz-Gelb. Nein.
Ja, darüber könnte man wahrscheinlich auch eine Sendung machen, warum die nicht erfolgreich sind. Oder viele, aber warum ja, die nicht erfolgreich waren.
Du kannst die zwei Sätze auch jetzt sagen. Also, aber gut, wir wollen kein Kabarett machen, wir sind ja nicht bei Politik, wir sind ja bei Wirtschaft und damit auch bei euch, bei uns, bei den Gründern, solchen, die es noch werden wollen und eben nicht solchen, die es bald nicht mehr werden können. Und um das zu vermeiden, geht es heute eben um die Dinge, die man nicht tun sollte. Toni, wo fangen wir denn da an?
Naja, mir sind so eine Handvoll Sachen in den letzten Jahren mit verschiedensten Gründern aufgefallen, dass natürlich ist jeder Gründer erstmal motiviert und überzeugt, dass seine Idee ganz toll ist und dass das die Welt braucht. Und manchmal braucht die Welt das dann nicht und das ist dann eine schwierige Erfahrung. Und das andere, und das setzt sich oft aus zwei Elementen zusammen. Das eine hat mit Zeit zu tun und das andere hat mit Geld zu tun. Und wahrscheinlich hängt das irgendwie nah beieinander, ja. Weil wenn ich kein Geld mehr habe, dann habe ich auch keine Zeit mehr. Und wenn ich genug Geld habe, kann ich vielleicht auch abwarten. Und da ist mir einfach bewusst geworden, wie viele Gründer völlig falsche Vorstellungen meiner Meinung nach haben, wie die Welt funktioniert oder wie lange es braucht und wie viel Geld man benötigt. Ja. Da dachte ich, da reden wir mal drüber, um einfach zu verhindern, dass Leute in Probleme rennen, die man möglicherweise vermeiden könnte.
Mhm. Okay. Kann man denn diese Fehlschläge in verschiedene Gruppen unterteilen?
Wir clustern mal.
Ja, kann man. Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Teil darin besteht, wie viel Geld benötigt wird. Und da gibt es eben, sag jetzt mal, wahrscheinlich die rosafarbene Brille am Anfang, wo man sich dann statt zu sagen, ich habe noch nicht genug zusammen, aus eigener Kraft, also rechne ich mich dank Excel auf der Kostenseite runter. Und andererseits rechne ich mich auf den Umsätzen und auf den vor allen Dingen Zuwachsraten der Umsätze erstmal reich, ja, und dann relativ schnell in der Realität dann festzustellen, dass das nicht funktioniert. Also das wäre die Finanzseite. Und das andere hat wirklich mit Zeit zu tun. Also wie viel Zeit, glaube ich, braucht es, bis mein Unternehmen erfolgreich ist? Und das sind, glaube ich, zwei Elemente, die ganz oft nicht bedacht werden. Oder bei jedem neuen Projekt. Also ich kann irgendwas neu anfangen und sagen, ich habe jetzt eine Idee. Wie lange braucht das, bis das funktioniert? Und das ist, glaube ich, oft sehr viel länger, als viele Leute glauben. Und manchmal braucht es auch einfach mehr Geld, als man vorher sich so hübsch zurechtgedacht hat. Ja.
Ich hätte ja noch eine dritte Gruppe.
Ja, und? Welche ist denn das?
Naja, bekanntermaßen sind wir ja auch so ein ganz bisschen hier in Berlin beispielsweise, gibt ja mehrere davon, dem Businessplan-Wettbewerb betraut, vertraut.
Verbunden, ja.
Du verbunden, ich vertraut. Und da lernt man ja auch andere Gründer kennen. Und da finde ich schon, gibt's noch eine dritte Gruppe, wenn ich das sagen darf. Aha. Und das meine ich wirklich, um zu helfen. Und zwar, ich nenne sie gern die Träumer. Also, wo du sagen kannst, hey, ich will wirklich niemanden entmutigen, echt nicht, überhaupt nicht. Ja, aber es gibt Leute, die tragen Ideen vor, wo du sagst, hey, das wird es niemals geben. Also du findest es gut, du möchtest es gerne haben und du bist in die Idee so verliebt, dass du nicht begreifen wirst, dass es niemand anders haben will. Mhm. Und nicht nur, weil ich das denke. Also da gibt's, das ist nicht die Mehrheit, das ist eine kleine Minderheit, aber ich finde, man sollte sie auch mal nennen. Ja, das wäre doch so schön, wenn es sowas gäbe. Ja, stimmt.
Ja, ja, die Frage ist eben nicht, wäre es schön, dass es sowas gibt, sondern die Frage ist, bezahlt jemand dafür ausreichend Geld, damit ich so eine Dienstleistung oder Produkt herstellen oder anbieten kann?
Genau, mehr Leute schauen sich ihre Aquarien an.
Ja, und das ist eben nicht so oft der Fall. Also da macht man sich selber eben was vor. Das ist zum Beispiel ganz klar ein Punkt, wo ich mich nicht alleine auf meinen, ach, was denke ich denn und was denken denn meine Freunde über das, was ich da mache, ja? Weil die Freunde werden im Normalfall den Leuten, weil sie mit denen befreundet sind, eher zureden, entweder weil sie keine Ahnung haben oder weil sie den anderen nicht entmutigen oder verletzen wollen. Und die eigene Meinung ist, wenn man da dran quasi in seine eigene Idee verliebt ist, nicht die richtige. Zwangsläufig. Nicht immer. Es kann sein, muss aber nicht. Ja? Ja,
also gute Freunde geben einem ja vielleicht durchaus auch kritisches Feedback.
Ich bin mir nicht sicher. Also,
wer kommt immer drauf an, mit welchem Hintergrund?
Ja, ja, natürlich.
Genau. Also ich als Ex-Unternehmensberater, wenn mich einer fragt, dann gibt es da schon Backpfeifen, wenn ich welche finde. Also das ist ja, klar, aber klar. Trotzdem würde ich mich da nicht blind drauf verlassen, klar.
Ja, aber es ist eben dann auch so, die Leute neigen eben dann dazu zu sagen, ich will ja diese Idee umsetzen, dass sie dann vielleicht denen nicht fragen, wo sie sagen, der könnte ja das ablehnend begutachten. Oder sie hören sich vielleicht sogar an, aber in ihrem Kopf sagen sie was anderes, als sie nicken, ja, ja, ja. Und dann im Kopf haben sie es aber wieder zurechtgerüttelt sich und nach 2 Tagen haben sie es vergessen. Mhm. Ja. Sie wollen es dann nicht hören. Also ich sehe auch ganz oft Leute, die quasi die Signale, die Zeichen an der Wand nicht erkennen wollen, weil sie eben dieses Ding machen wollen. Sie jetzt 5 Jahre damit schwanger gegangen sind mit dieser Idee und jetzt wollen sie die unbedingt umsetzen und Attacke.
Und so, aber jetzt wollen wir ja.
Und manchmal ist es vielleicht so, dass die Leute diese Erfahrung machen müssen wollen und sich davon nicht abbringen lassen. Was rätst du solchen Leuten, wenn sich keiner davon abbringen lässt? Ich meine,
Du kannst natürlich, die erste Sache ist natürlich, du kannst ja keinem helfen. Das geht sowieso nicht. Ja? Du kannst ihm Infos geben, du kannst ihm ein paar Hinweise geben und er muss selber das für sich sortieren und entscheiden, was er damit macht. Ja. Mhm.
Gut, aber für die, die jetzt dran sind, die kurze Mini-Checkliste. Woran erkennen Sie, lieber Hörer, dass Sie ein Träumer sind?
Das ist alles im Business-Planungsbereich vor der Gründung hat ja mit Annahmen zu tun.
Richtig.
Und ich glaube, dass...
Und auch bei den abgehangensten Profis, machen wir uns nichts vor.
Alle. Also ich habe genug Leute scheitern sehen mit Ideen, wo wir alle gesagt hätten, das müsste klappen. Ich glaube, dass das der erste Punkt ist. Man muss akzeptieren, dass man es nicht weiß, ob man erfolgreich sein wird. Man hat überhaupt keine Idee, ob das gehen wird. Man weiß es nicht. Man muss sozusagen nur aufpassen, dass das Risiko, was man damit eingeht, dass man das macht, einen quasi nicht für lange Zeit oder also finanziell zumindest so weit ruiniert oder dass es sozusagen mir die Möglichkeit gibt, eine weitere Idee umzusetzen, ja, die vielleicht besser passt. Also man kann es nicht an der Papierform erkennen. Es gibt die unmöglichsten Businesspläne, ja, wenn man die jetzt so im Nachhinein anguckt, die funktionieren. Und es gibt die scheinbar möglichen, die scheitern. Und das hat auch nichts mit den Leuten zu tun. Also wenn einer das macht und scheitert, dann hat das nicht immer zwangsläufig mit der Person zu tun. Das kann uns genauso passieren wie dem, der es macht und scheitert. Also ich glaube, dass das keine Automatik gibt, wo man sagt, der bringt alles zum Erfolg und der ist, ja, das gibt es vielleicht auch, aber es gibt Leute, die mehr Erfolg haben und andere nicht. Aber vielleicht haben die einfach die besseren Riecher zu sagen, ich glaube, das wird nichts. Und beerdigen ihre Misserfolge schnell genug, bevor sie offensichtlich mit dem Ding auf der Nase liegen. Und es gibt andere, die da blind dran festhalten, Träumer sind. Und ich glaube, das liegt an den Annahmen. Also es gibt eben sehr viel Annahmen, wo man sagt, wie viel müssten jetzt hier auftauchen? Am Ende reden wir ja mal über 2 Dinge. Was wird es kosten und wie viele Kunden habe ich? Und was müssen die pro Dienstleistung/Produkt bezahlen? Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge schönen Rechnerei. Ja, dass die Leute sich einfach irgendwas hinrechnen und sagen.
Schwierig ist natürlich, wenn du was ganz Neues hast, wenn du dir auch aufgrund der Annahmen, also wenn du neben den Annahmen keine wirklichen Marktdaten finden kannst, irgendwie Vergleichsdaten oder sowas.
Und das ist auch so.
Das ist ja auch schwierig.
Es gibt auch keine. Ja. Also wenn du irgendwas machst, du kannst ja, egal was du machst, nimm mal einen Zeitungskiosk. Du sagst, ich mache jetzt einen Zeitungskiosk. Jetzt selbst wenn ich Marktdaten habe, was heißen Marktdaten? Ich habe einen anderen Zeitungskiosk, ja, aber das ist ja nicht meiner. Also weder ist das Personal identisch, noch ist die Lage identisch. Deswegen kann ich nicht automatisch sagen, naja, Zeitungskiosk, der macht das und das. Aber natürlich helfen mir Daten, wenn ich welche habe. Wenn ich aber sage, ich erfinde was ganz Neues, den mobilen Zeitungsladen, den gibt's noch nicht. Ich fahre so mit so einem Mini-Wägelchen rum und das ist mein mobiler Zeitungsstand.
dieses Hatte Ding, ich mal so eine Idee, von Bushaltestelle zu Bushaltestelle. Da sind nämlich die Leute und warten.
Genau.
Schon patentiert?
Ja, also da als Beispiel. So ja. könnte jetzt eine Idee sein. Genau. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Ja. Aber jetzt, jetzt kommt's. Ich glaube, dass viele Leute einfach die erste Sache, Leute, also man kann nur Meinungen sich einholen und die können richtig oder falsch sein. Man kann mich fragen und ich kann sagen, das wird nichts und das wird was und ich kann denken, das wird was, sag's auch und es wird nichts. Also es gibt tausend Gründe, ich kann falsch liegen, jeder andere kann falsch liegen, jeder andere kann richtig liegen, wir wissen es nicht. Also wir wissen es nicht wirklich. Aber es gibt Leute, die eine gewisse Grunderfahrung haben, weil sie vielleicht 20 Jahre in dem Geschäft sind und sagen, also ehrlich gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich sehe nicht, dass das fliegen wird. Und dann ist die Frage, ob ich dann, soll ja nicht gleich einpacken, aber ob ich dann sage, Moment mal, das ist ein Warnsignal oder ob ich einfach sage, ja, ja, der hat ja eh keine Ahnung, der ist ja oldschool-mäßig. Ich mache mal einfach mein Zeug, ich habe schon recht, habe zwar keine Erfahrung in der Branche, aber ich mache das einfach mal. Das ist, glaube ich, ein ganz häufiger Punkt. Gar keine Erfahrung in der Branche und damit lerne ich alles. Die Sachen, wie man es macht und die man es nicht macht. Und meistens geht mir vorher das Geld aus, bevor ich es gelernt habe, wie es geht. Statt Erfahrung in der Branche zu haben. Und die kann ich ja sammeln, bevor ich mich selbstständig mache. Ich kann ja einfach da mal in der Branche vielleicht arbeiten. Und wenn es nur ein Ferienjob ist. Ja. Also ich kann anfangen zu lernen, wie die Grundregeln gehen, bevor ich versuche, von null zu starten. Ja.
Also mehr versuchen in dieses Thema, worin die Idee geht, worin die Idee gründet, zu lernen, zu erfahren.
Vielleicht gibt es ja auch irgendjemand, der erfolgreich
Vergleichswerte ist. Zu kriegen, Daten zu erheben, was auch immer.
Ja, wobei mit dieser Datenerhebung, da bin ich ja, also vielleicht liegt es einfach an meinem Pragmatismus. Ich bin da nicht so ein Fan von. Also einmal habe ich ja eine Datenerhebung.
Ich selber Daten zu
Was heißt denn erheben,
generieren? Petra? Naja, selber vielleicht aus in einem Praktikum zum Beispiel Sachen zu erheben und zu sehen, aha, wie viele Besucher hat denn zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich will einen Weinladen eröffnen oder einen Weinhandel oder so und arbeite in einem Weinladen in einer sehr guten Lage vielleicht, dann kann ich mir ausrechnen, wenn ich in nicht so einer guten Lage bin, dass da vielleicht ein Drittel weniger hinkommt, mindestens.
Ja, ist dann eine Annahme. Ja, also da würde ich hingehen und sagen, was kann ich sozusagen lernen, bevor ich mich selbstständig mache? Was würde ich noch machen? Ich würde probieren, mein Angebot schon mal anzubieten, bevor ich alles ausgegeben habe, um es zu
testen vorher.
Ja, bevor ich es sozusagen von mir aus fertig habe. Ich würde es lieber anbieten und gucken, ob es einer haben will, bevor ich es erst produziere und dann feststelle, es will keiner haben. Ja.
Geht natürlich nur, wenn du jetzt was hast, was nicht eine große Entwicklungsvorlaufzeit oder große Entwicklungsinvestitionen braucht.
Ja,
ne?
Aber auch das ist nur die halbe Wahrheit. Du kannst hingehen und kannst von und, also wenn du jetzt ein Produkt hast, was teuer ist, was du entwickeln musst, weil du eine Fertigungsstraße dafür bauen musst, kannst du trotzdem schon anfangen, Aufträge ranzuholen, bevor ich die Fertigungsstraße baue. Das ist einfach nicht wahr. Ich kann zu einer Firma gehen und kann sagen, ich kann dieses Ding liefern in 6 Monaten, geben Sie mir einen Auftrag.
Naja, das ist halt der Prototyp. Ne?
Ja. Ich kann Prototyp oder ich kann sozusagen eine eine Idee haben und mit der hingehen und gucken, ob die mir überhaupt eine abkauft. Dann kriegst du einen sogenannten Letter of Intent. Wenn du es fertig hast, nehmen wir dir welche ab unter den und den Bedingungen und dann geht das. Ja, also es geht nicht.
Dafür sind Letter of Intents auch so Dreck wert. Weil wenn es dann hinterher ist, kann er immer noch sagen, es ist mir trotzdem nicht mehr nach.
Ja, aber es ist schon noch ein Unterschied.
Letter of Intent ist was für blöde Banker.
Nee. Ah, nee. Letter of Intent ist wirklich überhaupt erstmal zu wissen, ob überhaupt da einer draußen ist. Das ist schon mal besser als gar nichts. Was Recht ist, wo du Recht hast, ist, es wird oft benutzt, zum Beispiel um Finanzierungen zu sichern, obwohl da keiner einen Auftrag vergeben will in Wirklichkeit. Also finde ich einen, der mir so einen Zettel da unterschreibt und sagt, hier ist der Letter of Intent, die Absichtserklärung. Und dann am Schluss war die nur dafür da, damit der Banker mir den Kredit gibt. Das ist ja Blödsinn. Sondern ich rede wirklich von jemand, der in meiner potenziellen Zielgruppe ist und mit dem rede, bevor ich die Fertigungsstraße fertig habe. Ja, mich vielleicht sogar bezahlen lassen für die Entwicklung des Produkts. Auch das geht. Aber viele wollen erstmal das Ding fertig bauen, weil sie der Meinung sind, baut ihn sowieso sofort einer nach, wenn sie es haben. Und dann, wenn sie es fertig haben, dann gehen sie raus an den Markt. Nachdem sie 5 Jahre lang Hunderttausende versenkt haben, probieren sie das. Aber das geht auch mit Sachen, die, das ist ja das schwierigste Feld. Wenn ich was brauche, wo ich eine Fertigungsstraße brauche, wo ich mehrere Jahre entwickeln muss, wo ich gar nicht weiß, ob es einer haben will. Und dann das Wichtigste, glaube ich, ist die Frage das andere wichtige Thema ist ja immer die Frage, ist, wie viel Zeit brauche ich, um irgendwas erfolgreich zu machen? Und die meisten Gründer, die ich gesprochen habe, haben extrem kurze Zeiträume wahrscheinlichweise aus ihrem Geschäft relativ schnell Umsätze generieren müssen, um davon zu leben. Was glaubten ihr, wie lange das braucht, um ein Geschäft aufzubauen, sodass es anfängt, Gewinne zu erzielen?
1 bis 1,5 Jahre.
Also als BWLer, BWL das Studium absolviert man, indem man weiß, dass 90% der Antworten lautet, es kommt drauf an. Aber damit zu rechnen, leg dir fürs erste Jahr Geld beiseite, von dem du lebst, würde ich immer machen, mindestens.
Ja, und wie lange braucht es, damit das Geschäft wirklich in sich funktioniert? Was glaubt ihr denn? Petra sagt 1 bis 1,5 Jahre?
Locker.
Ja, 1,5 bis 2. Hm? 1 bis 2.
Ich glaube.
Also im dritten Jahr noch Anlaufverlust, das kommt, wie gesagt, auf die Branche an. Wenn man jetzt Sky ist, da hat man schon mal ein Jahrzehnt an Anlaufverluste. Aber irgendwann sollte auch gut sein.
Ja. In fast allen Industrien, meiner Meinung nach, und ich meine wirklich Industrien, nicht Großindustrie, sondern für fast alle Gründer gilt, fast alle brauchen mehr als 2 Jahre. Manche sogar 3. Also ich würde eher rechnen 2 bis 3 Jahre als 1 bis 2 oder 1,5 oder 1,5. Und viele rechnen eben nur kurz, 1/2 Jahr. Warum auch immer. Aus verschiedensten Motivationen. Ja. Und das extrem kurz. Es geht ganz schnell rum. So schnell kann man gar nicht gucken. Wenn man Gründer ist und dann hat man alles gleichzeitig zu machen, dann ist 1/2 Jahr so schnell weg. Und wenn dann nicht genug Geld reinkommt, dann kann die Idee noch so gut gewesen sein. Dann geht mir unterwegs der Treibstoff aus und dann gehe ich mit dem Ding trotzdem sozusagen in den Misserfolg, obwohl die Idee vielleicht die richtige war. Wie mein fahrender Kiosk oder so. Ja. Und dritter Punkt, ne? Was hatten wir? Zeit. Dann haben wir die Träume. Ich meine, da weiß ich nicht, die Signale. Und Geld. Und bei Geld habe ich eine relativ simple Meinung. In fast allen Fällen würde ich sagen, Eigenkapital. Das will keiner hören. Aber es ist meiner Meinung nach entscheidend. Weil wenn, aus 2 Gründen, wenn es mein Geld ist und ich gebe es aus, dann ist es schlimmstenfalls weg, aber dann bin ich danach nicht noch mit dem alten Ballast auf dem Rücken im nächsten Job oder in der nächsten Versuch, mich erfolgreich zu gründen.
Naja klar, nur die meisten haben es halt nicht, ne?
Ja, was heißt denn das?
Nicht genug.
Was heißt denn das? Die haben es nicht.
Das heißt, die meisten haben es halt nicht.
Die meisten haben
das erste Jahr.
Die meisten haben sozusagen kein Eigenkapital.
Ja.
Machen wir es mal ganz nüchtern. Quasi nicht genug heißt quasi gar nicht. Und das heißt, wenn...
Also heißt für die Investitionen, das Ding in Gang zu setzen und parallel von diesem Eigenkapital zu leben, während ich ja noch keinen Umsatz habe, der ausreicht.
Ja.
Genau.
Mhm. Und das heißt für mich, du darfst noch nicht gründen. Ganz einfach. Kann ja nicht gründen, wenn ich das Geld nicht habe.
Ja, aber...
Ich sag ja, das will keiner hören, das ist ja unpopulär, aber...
Ja, es ist ja auch Quatsch. Also, das kann ja nicht... schau mal, wenn... Da können wir uns dann gerne echt vortrefflich streiten. Weil mit der Haltung hätte es eine transsibirische Eisenbahn gegeben. Wenn es heißt, ich spare so viel Geld, bis ich bis nach Asien Schienen legen kann, dann hätte es nicht gegeben. Also die Idee von Aktiengesellschaften wie im vorletzten Jahrhundert, ein Siemens geht her und sagt, ich würde gerne U-Bahn bauen, aber ach, ich habe das Eigenkapital noch gar nicht zusammen. Also sorry, Toni, da
ja, aber
wirst jetzt, du mich wie üblich eines Besseren belehren, ja, aber aufs erste Hören, sorry.
Ja, und das ist genau der Grund, warum Gründer in die Pleite rennen, wenn du mich fragst. Ich sehe das eben komplett anders, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich ein Geschäftsmodell habe, was sehr viel Kapital erfordert, und die gibt es. Natürlich kann ich keine Solarfabrik bauen, indem ich sage, ich spare jetzt mal das Geld zusammen, bis ich eine Solarfabrik hinstellen kann. Das ist keine Frage. Und dafür gibt es auch den Aktienmarkt und da kannst du dir entsprechend Geld beschaffen und das stimmt alles. Aber wie viele Gründer, die unseren Podcast hören oder wie viele Gründer überhaupt in Deutschland, wollen eine Solarfabrik auf die Beine stellen? Ich wünschte, es wären mehr, ja, sondern wir haben Leute, die ganz andere Geschäftsmodelle haben, die sagen, ich mache mich als Webdesigner selbstständig, ich mache mich als Berater selbstständig, ich mache mich als Coach selbstständig, ich mache mich als Dienstleister selbstständig, ich mache ein Restaurant auf, ich mache einen Fuhrbetrieb, ich weiß nicht was, ja. Und fast keines von denen braucht Millionen. Und trotzdem ist meine Erfahrung, dass viele, weil sie das Geld eben jetzt nicht haben, hingehen und leihen sich welches. Das kann man sagen, das ist ja völlig legitim, ja, betriebswirtschaftlich richtig. Ja,
hohe intelligente Schulden.
Und meine Erfahrung ist, die sind so intelligent, dass ich mit denen mir meistens so die Nick breche auf dem Weg in die Selbstständigkeit.
Natürlich gibt's aber nicht zwingend.
Nicht zwingend. Aber jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Ja? Also die Frage ist ja, ich habe das Geld nicht und leihe es mir. Was heißt denn das? Dass ich es irgendwann zurückzahle oder ich gehe insolvent, weil die Banken sich ja nicht auf meine kleine GmbH da irgendwie den Kredit vergeben, sondern wahrscheinlich mit persönlicher Bürgschaft auf die Person.
Nicht wahrscheinlich, sondern sicher, ja.
Ja.
Genau, wenn es geht, noch Omas Häuschen.
Mit zusätzlich noch Bürgschaft von Muttern, Vatern, Oma und so weiter. Ja, und so. Und jetzt ist für mich die Frage, ist das schlau? Und ich sag, nö. Weil ich habe mehrere Unternehmen in meinem Leben aufgebaut, da haben wir keinen einzigen Cent Fremdkapital verwendet. Und ich würde es immer wieder so machen. Wenn meine Geschäftsidee nämlich keinen Ertrag realisieren kann, dann wird es auch keinen Ertrag realisieren, wenn ich mir Geld leihe. So, jetzt nehme ich mal deine Praxis, Andi. Was würdest du jetzt da Geld nehmen und sagen, jetzt mache ich daraus sozusagen eine richtige Praxis? Nicht, dass keine wäre, aber.
Gut, es ist eine richtige Praxis. Du spielst darauf an, dass unser Mobiliar eben überaltet ist und unsere Räume zu klein sind für unsere Vorstellung.
Und
so weiter.
Würdest du jetzt ein neues Praxis mieten und würdest dir jetzt 100.000, 200.000 in neue Stühle, Möbel investieren?
Ich sollte womöglich, aber ich werde es nicht tun.
Warum denn nicht? Du sagst ja, als Betriebswirt ist ja intelligent. Man nimmt Geld auf und benutzt das, um sich in die nächste Ebene zu katapultieren.
Richtig, aber dadurch würde sich das Geschäftsmodell so sehr verändern, dass ich nicht das blinde Vertrauen habe, dass es da noch funktioniert.
Du würdest sozusagen Risiko damit eingehen. Indem du Schulden aufnimmst, gehst du ein Risiko ein. Zusätzlich zu dem, dass du sowieso nicht weißt, ob dein Business funktioniert. Du weißt es jetzt, aber als Gründer würdest du mit Schulden auch noch ein zusätzliches Risiko eingehen, nämlich, dass du möglicherweise deine Tilgung nicht leisten kannst. Und da sag ich, das ist einfach nicht clever. Tut mir leid. Also es gibt natürlich Geschäfte, wo ich
das brauche. Okay, aber was ist denn mit der Eisdeal? Was ist denn mit der Fahrschule? Der soll sich 3 Golfs zusammensparen.
Zumindest soll er so viel Eigenkapital zusammen haben, dass er in der Lage ist, meinetwegen keine Einnahme produzieren zu müssen für eine lange Zeit, die seinen Lebensunterhalt deckt. Also zumindest würde ich die persönlichen Lebenshaltungskosten aus Eigenkapital finanzieren wollen.
Das heißt, die Golfs werden doch finanziert.
Von mir aus, wenn du der Meinung bist. Also ich selber würde wahrscheinlich keine Fahrschule machen, weil ich dafür keine 750.000 investiere, weil es das wahrscheinlich kostet. Das Ding mit allem drum und dran.
Ja, was ist mit dem Restaurant? Also ich meine, wie gesagt, wir haben noch keine Erhebung gemacht über unsere Hörer. Ja. Aber gründen und sagen, ich gründe in der Gastronomie, das finde ich jetzt nicht so vom anderen Stern.
Nee, ist nicht vom anderen Stern und es ist riskant.
Kostet eine Menge Geld.
Und ist sehr riskant. Und jetzt ist die Frage, tue ich mir damit einen Gefallen? Jetzt kann ich mal andersrum sagen. Also aus Erfahrungen. Ich kenne Gründer, die sind mit ihrem finanzierten Restaurant leider in den Misserfolg gegangen. Vielerlei Gründe möglicherweise, aber unter anderem auch...
Und immer hat wahrscheinlich jemand anders das Restaurant dann sehr günstig geschossen. Davon mal ab.
Und jetzt kenne ich einen weiteren Gründer, wenn man den so nennen will, einen alten Gastronomiehasen, der mit 50.000 Eigenkapital den Ladenbestand eines pleitegegangenen Restaurants übernommen hat und daraus seinen eigenen Laden aufgebaut hat. Jetzt kann man, und der hat es aus Eigenkapital gemacht. Der hat gesagt, wenn wir das Geld nicht zusammen haben, mache ich es nicht. Punkt.
Gut, der war aber auch kein Gründer mehr in dem Sinne, weil der hatte ja schon eins, oder?
Nee. Der hat sich.
Weil du alter Hase sagst.
Der alte Hase in der Gastronomie, der hat da 30, 40 Jahre.
Also, das war ein alter angestellter Hase.
Sozusagen, alter angestellter Hase. Nein, es war einer, der schon mal mit seiner eigenen Gründung, mit seiner ersten Gründung als junger Mensch pleite gegangen ist. Und jetzt im Alter sozusagen schlau geworden ist. Und als er jetzt im Ruhestand gesagt hat, ich will mein eigenes Restaurant betreiben, hat das aus Eigenkapital bezahlt. Und zwar nicht neu, sondern sozusagen gebraucht. Und der Laden funktioniert. Und er sagt, wenn der Laden nicht mehr funktioniert, kann ich ihn zumachen, dann ist schlimmstenfalls die 50.000 weg, die für die Geschäftsausstattung bezahlt habe. Und natürlich ist das lange, bis man 50.000 zusammengespart hat, wenn man das jetzt braucht, um die Gastronomie zu nehmen. Ja? Und er sagt, natürlich habe ich nicht den modernsten, neuesten Kühlschrank und das alles neu. Und irgendwann muss ich möglicherweise da wieder nachkaufen, weil da Sachen kaputt gehen. Ist ja halt völlig in Ordnung. Aber er hat nicht.
Wobei, dann wird er auch Einnahmen haben, aus denen er es irgendwie finanziert.
Ja, und er sagt, genau, wenn ich keine Einnahmen produziere, sagt er, dann mache ich das Ding wieder zu. Ja? Dann schlimmstenfalls verkaufe ich für 30.000 die Geschäftsausstattung an einen anderen, der es machen will. Aber das ist für mich eine unterschiedliche Denke.
Und das hat was mit Risiken zu tun. Risiko.
Genau, Fremdkapital ist Risiko. Ja? Und jetzt viele Gründer, die jetzt keinen riesigen Kapitalbedarf haben, die nicht eine Fahrschule aufmachen wollen und die auch keinen... Die meisten sind Dienstleister und werden Dienstleistungen erbringen, wo die Geschäftsausstattung wahrscheinlich nicht Hunderttausende kostet. Und dann ist trotzdem die Frage, nehme ich Eigenkapital oder Fremdkapital? Und viele sagen, ich habe eine tolle Idee und jetzt nehme ich Fremdkapital, weil ich ja kein Eigenkapital habe. Und ich glaube, dass viele sich damit keinen großen Gefallen tun, weil es eine Riesenbelastung ist und weil dann irgendwann die Tilgung einsetzt. Und wenn ich es dann nicht bezahlen kann, holen die sich sozusagen vom Lebendigen, ja? Bis zur persönlichen Insolvenz. Finde ich keine Alternative. Da mache ich lieber das Ding zu, probiere was Neues. Ja? Meine Meinung. obwohl ich das auch mal alles gelernt habe, ist meine Unternehmererfahrung eben eine andere. Und dann natürlich backe ich dann kleinere Brötchen. Dann kann ich eben nicht eine Werbekampagne machen für 50.000 Euro, weil ich die eben nicht liquide da reinstecken will. Ja? Aber das ist für mich der Unterschied. Die Frage ist, also, wie viel Zeit brauche ich? Ich glaube eher 2 bis 3 Jahre. Und wie viel Geld nehme ich? Möglichst wenig Fremdes und auch möglichst wenig von anderen Leuten, die ich kenne. Weil sonst habe ich die mal gekannt. Also das heißt, im Freundeskreis Geld leihen ist da, glaube ich, auch nicht so schlau. Weil die vergessen dann schnell, dass sie gesagt haben, ja, wenn weg ist, ist nicht schlimm. Aber wenn es dann weg ist, ist dann doch schlimm. Also das ist noch so ein Punkt, wo ich auch nochmal hinweisen wollte. Findest du das gut, Andi, oder doof?
Naja, ich würde das Gespräch als ein wenig ergebnisoffen bezeichnen, weil es kommt schon darauf an. Die Message ist schon angekommen. Ich denke auch, dass man nicht immer so groß und so perfekt starten muss, wie man denkt. Ja, das ist viele Ausgaben, wenn man so einen Businessplan am Schreibtisch macht, dann denkt man hier und das brauche ich und das brauche ich und das brauche ich. Und wenn man da guckt, ja, ganz oft ist es so, dass man feststellt, weißt du, das ist nicht so sexy, aber mit der Hälfte geht's auch.
Aha, genau.
Ja, da bin ich bin ja gar nicht so. Der Teil ist schon okay.
Ja.
Na? Und nur jetzt zum Beispiel zu sagen, so war das bei uns nicht, aber wenn es jetzt geheißen hätte, meine Freundin muss die Praxis von meiner Mutter abkaufen.
Ja.
Und hätte sie dafür einen Betrag X aufgenommen,
ja,
im vernünftigen Maße, dann hätte ich das auch nicht super schlimm gefunden.
Nee, aber da ist ja noch was anderes. Wenn du ein bestehendes Geschäft übernimmst, kannst du dir die Zahlen angucken. In dem Fall waren die ja bekannt. Und du kannst dir das ansehen, ob das geht. Und die Frage wird dann sein, wie viel von den Bestandskunden kann ich retten, sozusagen, ja, gut, übernehmen. Okay,
anderes Thema, einverstanden.
Ist aber ein anderes Thema. Aber wenn ich was neu mache oder so, ja, und natürlich, wenn ich eine radiologische Praxis aufmache, dann brauche ich mehrere Millionen, weil ich einfach die Geräte anschaffen muss. Die schenkt mir ja keiner, ja. Das ist auch wieder so ein Riesending. Aber für viele von denen, glaube ich, die gründen, ist da eher die Illusion, ach, ich mache das mal und dann, ich brauche jetzt Geld, dann nehme ich mir mal 100.000, bloß die sind schnell weg und dann kommt einer und will es wieder haben, ja.
Und dass man solche Beträge leichtfertiger bekommt, als man denkt. Darüber reden wir ein andermal.
Genau, also das ist sehr spannend zu sehen, was für zum Teil unglaublich große Beträge als Kredite vergeben werden, die dann den Leuten natürlich wie so ein Mühlstein um Hals hängen können. Was nicht heißt, dass man, natürlich kann man mit einem Kredit auch erfolgreich ein Unternehmen gründen, ja, aber es ist eben nochmal schwieriger, als wenn ich sowieso schon mache. Und hängt natürlich wie so oft von dem ab, wo ich gerade bin. Ja? Wenn ich eine Solarfabrik machen will, dann brauche ich ein bisschen mehr. Wenn ich eine Fahrschule mache oder eine Eisdiele, brauche ich auch sehr viel. Aber ein Freund von mir hat eine Eisdiele mal gekauft, hat gedacht, er könnte das auf Kredit und hat Jahrzehnte dieses Ding am Hals gehabt und versucht, das irgendwie wegzubekommen. Ja? Die Schulden, die er damit produziert hat. Also das gibt genug Beispiele, wo Leute einfach mit dem Kredit sich keinen Gefallen getan haben.
Und mit dieser Erkenntnis, dass die Welt eben nun mal leider nicht so einfach ist, dass dennoch trotz allem etwas wie eine Art Frühling sich in Berlin einschleicht, verabschiedet sich immer noch mitten aus der Wirtschaftskrise euer Team von Guerilla FM.
Tschüss.
Tschüss. Und nicht vergessen, es ist ein Dschungel da draußen. Guerilla FM.